alleine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 20. und letzten Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast im Jahr 2022. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute über die besten Fernsehformate des vergangenen oder auslaufenden Jahres und das in Form von zwei Top 10 Countdown-Hitparaden. Ihr kennt das ja vielleicht schon. Wir beginnen mit unserem jeweiligen Platz 10, machen das Ganze im Wechsel und sollte jemand etwas nennen, das der andere höher platziert hat, dann gibt's ein Mürb und wir besprechen das Format dann, wenn die höhere Platzierung erreicht ist. Und, na klar, das Genre Serie wird diese Listen vielleicht ein bisschen dominieren, weil wir das eben auch am intensivsten übers Jahr verfolgt haben in diesem Podcast. Aber Fernsehfilm, Dokus, Show oder irgendwelche Twitter-Formate, die könnten hier unseren Regeln gemäß auch auftauchen. Lieber Jan.
Lieber Erik.
Wenn du das Fernsehjahr 2022 jetzt mal so Revue passieren lässt, würdest du sagen, das ist ein Trend, der dir aufgefallen ist, wo du sagst, boah, das war 2022.
Also ob es ein Trend ist, weiß ich nicht, aber was tatsächlich richtig immanent geworden ist, sind Betrugsserien, Hochstaplerformate, HochstaplerInnen. Früher waren es, glaube ich, immer Männer, jetzt sind es auch ein paar Frauen dabei. Ansonsten, der Western ist zurück, war aber nie weg. Und erstaunlicherweise hat das Internetfernsehen sich weniger durchgesetzt, als viele dachten. Also insbesondere das, was über YouTube gestreamt wird. Da dachten viele Leute schon vor 2, 3, 4 Jahren, dass dieses kostenlose Angebot dem linearen und aber auch dem gestreamten Fernsehen langsam den Rang abläuft, weil die Sehgewohnheiten andere
sind. Also YouTube und sowas.
YouTube, genau. Es gab ja auch verschiedene Ideen, dass Facebook ein eigenes Fernsehen bekommt und dass TikTok ein eigenes Fernsehen bekommt und so weiter. Das hat sich alles bislang nicht materialisiert und im Gegenteil, Bild TV kackt ab. Eine der schönsten Nachrichten des Jahres, nehme ich mal an, nicht nur für mich. Es hat also das nennen wir es mal klassische Fernsehen gestreamt oder linear, behauptet sich gerade. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Leute einfach echt viel geglotzt haben in den letzten 2,5 Pandemiejahren. Deswegen mal gucken, was daraus wird.
Neben den thematischen Sachen würde ich sagen, was mir aufgefallen ist, dass sich das alte Fernsehen, also das lineare Fernsehen, was so inhaltlich gemacht wird und das, was die Streamingdienste produzieren, für mich immer mehr auseinanderentwickelt, auch so ästhetisch. Also dass so beispielsweise, weil ich ja jobbedingt sehr viel altes Fernsehen auch mache, also sehr viele Krimis und Serien, die so bei ARD und ZDF laufen, die manchmal hier auftauchen, aber auch nicht so oft. Und da ist viel Zeugs dabei, wo man sagt, das ist eigentlich Fernsehen von gestern, aber das aufgrund der sehr guten Quoten, wir haben es ja oft schon auch drüber gesprochen, warum das so ist, wegen des hohen Altersdurchschnitts bei den Öffentlich-Rechtlichen gerade oder generell beim linearen Fernsehen, findet es da halt sein Publikum und deswegen wird sowas weiter produziert, aber es geht natürlich ästhetisch immer weiter auseinander, womit ich jetzt auch nicht sagen will, dass alles, was bei den Streamingdiensten gemacht wird, super modern und edgy ist. Da gibt's natürlich auch ganz, ganz viel, was vom Algorithmus geschrieben, produziert, durchgewunken wurde. Aber ich finde, der Unterschied zwischen altem und neuen Fernsehen ist schon für mich ein Trend, der 2022 nochmal sehr, sehr deutlich wurde.
So, also ästhetisch auf jeden Fall, auch was so die Courage betrifft. Also es ist halt einfach, dass sich diese Serien, wo ein Abschaltimpuls gleich irgendwie die Abkehr vom Format und vom Träger sein kann. Die trauen sich deutlich weniger als die Streamingdienste, wo du das entweder dich drauf einlässt und es dann wegbinscht oder es halt bleiben lässt. Also die wirklich mutigen Formate finden tatsächlich eher dort statt. Und das heißt aber, was ich auch gerade so meiner Liste anmerke, nicht, dass öffentlich-rechtlich nicht hoch anspruchsvolles Fernsehen stattfinden kann. Allerdings finde ich mehr auf Filmformate fokussiert und weniger auf Serien.
Und bei Genres, die eben auch etabliert sind, würde ich sagen. Ne? Die entwickeln selten, ich habe eine Sache heute, vielleicht hast du die auch, aber ansonsten, wenn das öffentlich-rechtliche oder wenn das klassische Fernsehen gut ist, dann oft in Genres, die etabliert sind, die sie vielleicht geschickt nutzen. Ja. Aber bevor wir jetzt hier in eine Vorlesung übergehen, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit unserer Top 10.
Wir starten mit unserer Top 10.
Ich habe ja schon gesagt, wie wir es machen.
Willst du einfach mit der Nummer 10 bei dir losgehen?
Du bist der Moderator, moderiere mich doch mal an.
Hey Jan, wie lautet denn deine Nummer 10, das 10. beste Fernsehformat des Jahres 2022?
Das 10. beste ist natürlich allein schon deshalb, weil ich die Genres alles durcheinander mixe, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das heißt nicht, dass die Nummer 10 zwingend ein bisschen schlechter ist als die Nummer 7 und die Nummer 2 zwingend ein bisschen besser als die Nummer 9. Es heißt einfach, dass die so in diesem Ranking mich ein bisschen weniger gecatcht haben, dass ich da vielleicht weniger Herzblut reingesteckt habe. Weiß ich nicht. Meine Nummer 10, vielleicht kriege ich sofort ein Map, ist, und das liegt so weit hinten, auch weil es ganz frisch ist und die natürlich immer ein bisschen im Vorteil sind, die frischen Formate, dass sie sich stärker im Gedächtnis verhaftet haben, ist The English.
Möb.
Siehst du. Habe ich mir gedacht, so ja. Sprechen wir später von Voila.
Genau. An dieser Stelle, bevor ich mir jetzt mit meiner Nummer 10 komme, muss ich nochmal sagen, wir haben ja so ein ganz kurzes Vorgespräch eben gehabt. Nicht, dass der eine dem anderen verraten hat, was seine Top 10 sind. Nein, das ist alles hochgeheim und ich bin auch sehr gespannt. Aber Jan hat mir ein bisschen verraten, dass er auch ein bisschen die Genres gemixt hat, um so ein bisschen repräsentativ zu sein. Jan ist ja immer auch mehr der Politiker und ich bin mehr so der... der Herzensmensch, was jetzt nicht heißt, dass du kein
Herz
hast.
Nein, ich lasse das so stehen.
Du bist okay. So ein bisschen strategischer, glaube ich. Und bei mir ist die Top 10 wirklich rein emotional, dass ich mich hingesetzt habe und gedacht habe, okay, was hat mich noch ein Stückchen mehr gekickt? Und genau, und meine Nummer 10, und da sind wir beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist die für mich vielleicht zusammen mit FIFA Uncovered bei Netflix die beste Dokumentation des Jahres. Das ist Being Jan Ullrich aus der ARD Mediathek. Hast du es in der Top 10?
Ich habe es nicht in der Top 10.
Du hast es nicht in der Top 10, ja. Für mich, wie gesagt, die beste Dokumentation des Jahres. Kam im Sommer in den ersten und ist kein Geheimtipp, sondern einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Dokumentarfilm oder Dokumentarserie, die in Deutschland in diesem Jahr gelaufen ist. In den ersten 2 Wochen haben das 2,5 Millionen Menschen gestreamt und in so einer nächtlichen linearen Ausstrahlung, die sie dann nochmal hinterhergeschoben haben, weil das Ding so erfolgreich ist, haben es auch nochmal 1,4 Millionen gehuckt. Also insgesamt haben 4 Millionen oder mittlerweile wahrscheinlich noch viel, viel mehr Leute dieses Ding geguckt. 5 Folgen à 45 über Aufstieg und Fall des deutschen Radhelden und Toursiegers von 97. Für mich ein unglaublich menschliches, tief berührendes Porträt. Und das ohne Interview, ja, wie wir damals festgestellt haben, also ohne aktuelles Interview mit Jan Ullrich. Der möchte ja jetzt seine eigene Geschichte erzählen im kommenden Jahr bei Amazon. Wurde ja groß vorgestellt bei der deutschen Amazon-Präsentation im Herbst in Berlin. Sag mal, harter Stoff, weil besser als diese Doku, die die ARD gemacht hat, kann eigentlich eine Dokumentation nicht mehr werden. Und ich empfehle dieses Ding, es ist nach wie vor in der ARD-Mediathek zu sehen, auch explizit Leuten, die sich null für Radsport oder für Jan Ullrich interessieren. Es ist einfach eine Doku, die man gesehen haben muss.
Ja, vor allen Dingen auch, ich erinnere mich da auch gut dran, obwohl ich da selber damals gar nicht drüber geschrieben hatte, weil es eben mitten im Sommer lag. Weil da Figuren zu Wort kommen, die man so nicht erwartet hätte und die eine unglaubliche Nähe zu Jan Ullrich zugelassen haben. Also unter anderem Lance Armstrong. Ja. Ich kannte die Geschichte überhaupt nicht, dass der sozusagen his life saved hat. Das war wirklich einer, der ihm so einen Anker zugeworfen hatte. Man hört von Lance Armstrong ausschließlich Schlechtes eigentlich. Und so wie es scheint, ist das ein sehr philanthropischer Mensch, der vor allen Dingen unter Kollegen sehr, sehr mitfühlend war. Also auch schon stärker in der Zeit, als er noch aktiv war, als man dachte, wo er immer die Leute irgendwie auf der Zielgeraden weggeruppt hat. Das sind so Figuren, die da reinspielen, die das wirklich sehr ergreifend machen und gleichzeitig aber auch kenntnisreich. Also ist ein gutes Format, kann ich auch echt empfehlen.
Auf jeden Fall. Also wer es noch nicht gesehen hat, es sind wahrscheinlich viele von euch, haben es gesehen, aber die es noch nicht gesehen haben, müssen sich das angucken. Ich sage ja immer, es gibt ja Leute, ich habe vielleicht meine beiden besten Sportlerbiografien, die ich in meinem Leben gelesen habe, die sind über Sportler, die mich im Vorfeld überhaupt nicht interessiert haben. Nämlich Miro von Ronald Reng, also über Miroslav Klose. Mhm. Oder diese Andre Agassi Autobiografie Open, die wurde mir auch mal empfohlen. Und das sind die beiden besten Sportlerbiografien, die beiden bewegendsten Bücher, die ich in diesem Genre gelesen habe. Und über beide Protagonisten hätte man mir vorher das gesagt, hätte ich gesagt, ja, ach, interessieren mich andere Leute mehr. Insofern, auch wenn ihr Jan Ullrich langweilig findet, schaut euch die Doku an. Das ist wirklich ein Meisterwerk.
Ja. Glaube ich. Ich bin jetzt bei meiner Nummer 9 bin ich ganz sicher, dass du sie nicht hast. Das geht nämlich jetzt mal richtig auf die 12. Und zwar ist das Seven vs. Wild. Ich hatte, glaube ich, schon, wir hatten da schon mal ein bisschen small drüber getalkt.
YouTube-Format.
Ist ein YouTube-Format, wo ich gerade gesagt hätte, dass YouTube nicht dazu in der Lage war, bislang den klassischen Fernsehsendern oder Portalen den Rang abzulaufen. Es ist, wird es auch hiermit nicht machen, aber das ist ein so wahnsinnig interessantes Format. Das ist so eine Art so Dschungelcamp für Kampfschweine, also ein radikalisiertes Dschungelcamp. Es gehen da nämlich 7 Leute, die alle so aus der Influencer-Szene kommen und dadurch eher so leidlich bekannt sind außerhalb dieser digitalen Zone, gehen in Panama in so eine Art Bootcamp und dürfen sich 7 Dinge aussuchen, die sie mitnehmen. Sie müssen nicht, können aber maximal 7 Dinge mitnehmen. Das reicht dann von der Machete bis zum Moskitonetz oder Kippen. Einer von denen nimmt auch ein paar Kippen mit. Und die sind aber nicht gemeinsam in dem Camp, sondern alleine. Jeder eine Bucht für sich, 2 Frauen, 5 Männer. Und man beobachtet die nicht durch Kameras, die da aufgestellt sind, sondern nur durch ein Telefon, durch ein Sende- und aufnahmefähiges Telefon, das sie selber bedienen über so eine Headcam oder ich weiß nicht genau, wie sie es machen, haben immer so ein Headlight auf und so weiter. Und du siehst sie tatsächlich sehr unmittelbar mit sich alleine, wie sie 7 Tage lang in einer Umgebung ringen, die echt richtig lebensfeindlich ist. Man glaubt es nicht, Panama klingt gar nicht so drastisch, finde ich, also klingt nicht wie Feuerland. Aber es ist echt eine Scheißecke, um alleine irgendwo in der Bucht zu hängen. Viel Regen, viel krasses Wetter, viele Mücken, viele gefährliche Tiere und unglaublich viel Müll, der da angeschwemmt wird, aus dem die Leute sich aber tatsächlich ihren Alltag bewältigen. Und man sieht immer einmal in der Woche eine Folge, jeweils, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde oder sowas. Nicht stringent eine Folge einen Tag, sondern so ein bisschen locker angeordnet. Und das ist Fernsehen, das ist Videofernsehen, das vor allem tatsächlich die Generation Z schaut. Also bei den 25-Jährigen hört es, glaube ich, relativ bald auf. Ich habe es auch durch meinen Sohn kennengelernt und es ist hochinteressant. Und es ist nervig natürlich, weil es Influencerinnen sind, aber es ist hochinteressant.
Ich habe mir tatsächlich, ich musste deswegen die ganze Zeit lachen, weil du hast ja letzte Woche mal darüber erzählt und ich habe dann tatsächlich mal eine halbe, dreiviertel Stunde reingeguckt. Es ist wahrscheinlich das preiswerteste Format, was wir heute besprechen, oder? Schätze ich mal. Das
nee,
ist
immerhin
ein genialer
Panama, ne?
Zug, dass die Leute sich irgendwie da selbst filmen.
Ja.
Brauchst also kein Team. Also mich hat's, ich habe aber wirklich nur eine halbe Stunde reingeguckt und 2 Protagonisten habe ich, glaube ich, gesehen. Und das steht und fällt natürlich mit der Frage, wie spannend oder nervig findet man diese Person, die da gerade versucht, in der Wildnis zu überleben. Ne? Wenn das irgendwie Leute sind, die als Dampfplauderer Hohlköpfe extrem nerven, dann nervt es natürlich auch beim Zuschauen. Wenn man die Leute irgendwie sympathisch oder interessant oder so findet, nervt es weniger.
Ach, es sind 7 Leute.
Du findest, die nerven, die unterhalten mehr, als dass sie nerven?
Die nerven und sind trotzdem unterhaltsam. Mhm. So, das gehört, das geht da, glaube ich, Hand in Hand. Wie gesagt, die Person kannte ich vorher nicht und werde sie auch danach wieder vergessen, hoffe ich. Und es ist so, wird von einem so einem leicht toxischen YouTuber namens Fritz Meinecke, der organisiert das, der hat schon viel Bullshit im Internet verbreitet, also viel misogynen Scheiß und viel auch so ein bisschen so fast in eine Querdenkenszene rein und sowas, also den muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Und die sind alle, das sind alles so dampfplaudernde, so Knalltüten irgendwie, die aber so einer ist von der Bundeswehr und ein paar sind natürlich auch so ein bisschen einfach so Leute, die irgendwelche Mist ins Internet reinsenden und damit 450k Followerinnen haben und so. Das ist aber eigentlich einfach nur interessant, denen zuzugucken, wie deren Persönlichkeiten zusammenbrechen innerhalb dieser 7 Tage.
Und du meinst nicht, dass es praktisch dieser Effekt da eine Rolle spielt, dass die Influencer wissen, dass man das von ihnen erwartet, dass ein großes Drama passiert und sie zu brechen drohen?
Habe ich nicht das Gefühl, aber das ist auch, ich will es jetzt auch nicht überhöhen. Natürlich ist das alles Inszenierung und natürlich sind das Inszenierungsgenies, dadurch, dass sie aus Scheiße Gold machen im Internet. Aber ich kaufe denen sehr viel ihrer Gefühlshaushalte ab, die da so nach außen brechen, weil die sind wirklich auf sich alleine gestellt.
Okay.
Die fangen an irgendwie wie Tom Hanks damals mit Volleybällen zu reden und so. Das ist wirklich in kürzester Zeit. Und es ist wirklich interessant. Und selbst abzüglich der großen Wahrscheinlichkeit, dass das nicht alles real ist, was wir da sehen, ist das, was den Eindruck von Realness erweckt, aus meiner Perspektive von jemandem, der nicht zur klassischen Zielgruppe gehört, wirklich interessant. Deswegen empfehle empfehle ich das. Schaut mal rein, ist für Umme. So, ist ein bisschen Werbung drin, aber auch nicht über die Maßen. Es gibt ein Preisgeld, das aber verspendet wird. Also die, das, was die Leute gewinnen, die, die halt am Ende da als Sieger oder Siegerin hervorgehen, ist noch eine Frau drin. Mhm. Das dürfen die nicht behalten, sondern die dürfen sich einen guten Zweck aussuchen. Und dann wird es wahrscheinlich, Fritz Meinecke wird es dann wahrscheinlich an Pegida spenden. und andere werden es wahrscheinlich an irgendwas mit Nachhaltigkeit spenden, weil das ist eine echt verdreckte Gegend, diese Natur.
Das hat mich auch gewundert, bevor wir es jetzt zum ganz großen Thema machen, aber der viele Müll, der da rumlag, das fand ich auch eher
voll abstoßend. Deprimierend.
Ja. So, aber so und dramaturgisch sozusagen nicht ungeschickt. Meine Nummer 9 ist tatsächlich The English auf Magenta TV. Mhm. 6 Folgen, Western-Miniserie, eine knappe Stunde, seit 26.11. dort zu sehen. Wir hatten es erst neulich bei unserem Western-Special im Podcast. Warum hattest du es ausgesucht?
Weil es, finde ich, fast eine neue filmische Kunstform entwickelt hat. Die Art und Weise, wie das gefilmt ist, in einer Ruhe, die gleichzeitig oftmals so vom Bildschirm brüllt, mit einer Gewalt, die ästhetisiert wird, ohne sie beliebig zu machen. Das habe ich so noch nie gesehen. Also unabhängig von den fantastischen DarstellerInnen, Emily Blunt, also als britische Rächerin irgendwie auf dem Weg durch die Great Plains, ist alles toll. Hm. Aber mich hat vor allem dieser visuelle Appeal hat mich förmlich umgehauen. Ja.
Ich habe, glaube ich, in meinem Text geschrieben, der Wilde Westen als Albtraum in traumhaften Bildern. Also es wird ja vor allem diese Härte, dieses, dass man eben schneller um die Ecke gebracht werden kann oder sterben kann oder was auch immer, als man schauen kann im Wilden Westen, also diese feindliche Umgebung in einer atemberaubend schönen Optik gefilmt. Extrem merkwürdige Dialoge, die einem aber trotzdem reinziehen. Tolle schauspielerische Leistung von Emily Blunt und diesem noch vorher relativ unbekannten Chesky Spencer, der diesen Indigenen spielt. Also wir verfolgen die Geschichte von einer englischen Lady, die in die USA des Jahres 1890 kommen, in den Wilden Westen, weil sie dort den Mörder ihres Sohnes rächen will. Und dort tut sie sich zusammen mit einem Indigenen Scout, und das wird eine sehr spezielle Beziehung, Freundschaft, wie auch immer. Es ist eine manchmal etwas mysteriöse Serie. Es ist gerade, wenn man die ersten 3 Folgen braucht, man glaube ich, um überhaupt die Handlung so in den Details zu verstehen. Aber es ist wirklich eine meisterhafte Miniserie von Hugo Blick, dem englischen Showrunner. Ursprünglich lief das bei BBC in England und bei Amazon in den USA und ja, hier eben bei Magenta TV. Also auf jeden Fall ein Grund, sich das vielleicht mal probeweise oder so zu holen. Die beste Western-Serie. Ich habe im letzten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich dich nach deinen Lieblings-Western-Serien gefragt und dann habe ich noch gesagt, oder Western-Filmen, und dann habe ich noch gesagt, dann sage ich dir meine. Und irgendwie beim nochmal Durchhören unseres Podcasts habe ich festgestellt, dass ich das gar nicht gemacht habe. Deadwood ist auch eine meiner Lieblingsserien, also Shakespeare im Wilden Westen. Aber meine alten Lieblingswestern sind eigentlich ein ganz, ganz großer Klassiker. Butch Cassidy und Sundance Kid von 69 mit Paul Newman und Robert Redford. Finde ich nach wie vor einen überragenden Film. Und von den etwas jüngeren Western, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, und da ist schon fast so von dem elegischen Faktor her so ein bisschen eine Verbindung zu The English. Hast du gesehen die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford, The Assassination?
Habe ich gesehen, ja.
Von 2007.
Ist auch mit Brad Pitt, oder?
Ja, ist Brad, mit Brad Pitt, ja.
Ja, habe ich gesehen damals,
und,
ja.
Wer ist der andere? Ist das einer der...
John Wayne?
Nee, aber... Hat mich ein bisschen dran erinnert, und als ich eben nochmal drüber nachgedacht hat, mit was man diese Ausstrahlung von The English vergleichen kann, es hinkt ein bisschen, aber es ist auch ein bisschen Fitzcarraldo drin, ne? Findest du nicht auch?
Hab Fitzcarraldo lange nicht geguckt.
Ohne den manischen Klaus Kinski, diese Figur gibt's nicht. Also stellt euch vor, Fitzcarraldo, wer Fitzcarraldo mag, zieht Klaus Kinski ab, die Geschichte, das Wilde, das optisch Überragende, das Wahnsinnige, dann habt ihr The English, und das ist ein Tipp von beiden von uns.
Unbedingt, ja, ne? Ist echt
Kommen wir toll. Zum nächsten, wer ist dran? Du, ne?
Ich bin dran. Cleo, Netflix. Hast du?
Nee, habe ich nicht. Habe ich tatsächlich auch nicht gesehen.
Okay, ja, ich habe das, ich habe auch nicht drüber geschrieben. Es ist manchmal, bin ich da ein bisschen, entdeckt so. Es nervt ein bisschen so, dass, also es nervt mich manchmal selbst, dass ich praktisch nur noch Sachen gucke, über die ich halt, mit denen ich auch beruflich zu tun hatte. Das habe ich geguckt, weil ich dachte, es haben so viele Leute davon geredet. Dann schaue ich mal eine Folge, habe die zweite geguckt, die dritte und habe sie dann irgendwie weggesaugt, alle 8 Teile.
Ist ja auch ein Riesenhit, ne?
Ist ein Riesenhit und es ist so ein bisschen, ich meine, Jelle Hase als Stasi-Killerin, die irgendwie wegen eines Komplottes im Knast landet und nach der Wende dann auf so einen Rachefeldzug geht. Das ist wie so ein Knallbonbon, der mit Reißzwecken gefüllt ist. Also es ist so, es ist wahnsinnig funkensprühend, es ist unglaublich bunt und schrill und gleichzeitig hat es eine Brutalität, die sich in sich selber wälzt, von so großer selbstreferenzieller Blutfreude. Das ist echt, das saugt einen richtig rein und ich hab's richtig gerne geguckt. Ich hab's wegen Jelle Hase geguckt, ich hab's aber auch wegen Dimitri Schad als so ein bisschen ihr befreundeter Gegner oder erst gegen sie, weil er sie enttarnen will und irgendwann kommen sie aber natürlich zusammen auf eine gewisse Art. Ich hab das echt weggesaugt und wer das noch nicht gemacht hat, Netflix hat ja alle, saugt euch das mal auch rein.
Es war so witzig, weil die erste Rezension, die ich dazu gehört habe, eigentlich aus sehr berufenem Munde, war ein totaler Verriss und dann dachte ich, okay.
Das war FAZ, oder?
Nee, das sage ich jetzt einfach nicht an dieser Stelle.
Ach so.
Und danach habe ich aber nur noch positive Kritiken gehört, sowohl von Bekannten als auch irgendwie gelesen. Und bis heute habe ich aber tatsächlich noch nicht reingeguckt, aber ist auf meiner Liste.
Ja, do it.
Genau.
Deine 8.
Meine 8. Weiß nicht, ob jetzt ein Mörb kommt von dir. Auch wieder öffentlich-rechtliches Fernsehen. ARD Mediathek Miniserie. Dort aber nicht mehr vorhanden. Ich sage euch gleich, wo es stattfindet. Ach. Euer Ehren.
Nee, darfst du. Habe ich mir gedacht, dass es nimmst.
Ja? Ja. Okay. Also für mich, übrigens jetzt ARD, ich habe extra nochmal gecheckt, ist nicht mehr in der Mediathek. Wenn ihr das schauen wollt, müsst ihr das jetzt über Lionsgate, das ehemalige Starzplay, gucken. Da ist es in der Flatrate mit drin. Oder Rakuten TV, falls das irgendjemand hat. Bei Apple und Amazon kann man es gegen Geld schauen. Ist eine 6x45-minütige Miniserie und zusammen mit Der Pass Staffel 2, die ich jetzt einfach mal zugunsten von euer Ehren hier weggelassen habe, sind das die beiden besten deutschen Krimiserien des Jahres 2022. Und ich glaube, nirgendwo gibt es so viel Auswahl wie im Genre deutsche Krimiserie, weil da einfach unfassbar viel produziert wird. Das meiste kann man vernachlässigen. Und für mich war euer Ehren auch der, im Gegensatz zu Der Pass Staffel 2, was auch sehr gut war, der weniger erwartbare Volltreffer, zumal es sich ja um eine Adaption handelt, ne? Weil es ist eine deutsche Adaption von einem israelischen Format, was auch in Amerika mit Bryan Cranston als Your Honor durchgegangen ist. Und David Navrat, der Autor und Regisseur, der hat hier eine ungemein verdichtete Erzählung über einen Richter gemacht, der sich dessen Sohn, ich glaube, wir müssen das, glaube ich, gar nicht nochmal nacherzählen, oder?
Ach, weiß ich doch, also die Grundkonstellation finde ich schon
interessant. Weißt du es noch? Willst du es
erzählen? Also der Sohn eines sehr, sehr ehrenhaften, respektablen Richters wird straffällig und er versucht, ihn rauszuhauen und schlittert immer mehr auf die andere Seite des Gesetzes, die er sonst einfach immer mit einer großen Liebe zum Recht bekämpft hat. Und das ist so,
dieser ganze Prozess ist auch saugefährlich, weil der Gegner sind halt brutale Mafioso,
genau.
Mafiosi.
Also er legt sich mit allen an, so inklusive der eigenen Lieben und so. Und das ist sehr, sehr vielschichtig
erzählt. Klingt erstmal nach einem Plot, den man schon tausendmal gesehen hat, aber dieser ganze Prozess, da läuft ab wie ein wunderbar geöltes Uhrwerk. Da ist keine Szene zu viel in diesem Krimi. Ja. Das ist einfach schauspielerisch und vom Drehbuch her ganz, ganz oberste Schublade. Und
starke Frauenfiguren kommen noch hinzu.
Genau.
Echt.
Also sind auch drin. Sebastian Koch spielt den Richter, Tobias Moretti spielt einen Gangster, Paula Bär, die tolle Paula Bär ist drin. Der den Sohn spielt, Taddeo Kufus kannte ich vorher nicht, macht das auch super. Und ich finde, was euer Ehren halt gezeigt hat, ist, wenn du richtig, richtig viel Mühe in ein Drehbuch verwendest, also auf ein Drehbuch verwendest, was du dann rausholen
kannst. Ja, bis ins kleinste Details, die einem auffallen, wenn sie gelaufen sind, fragt man sich hinterher, was war das?
Ja.
Und merkt dann, das war beiläufig und trotzdem immanent wichtig. So tolles, also
ein
tolles
unfassbar Format, konzentriertes Werk.
Ja. Hätte ich auch drin gehabt, habe ich dir überlassen.
Schön, dann bist du jetzt wieder dran.
Ja, ich habe eins, das ist eine Miniserie, eine dokumentarische Miniserie auf Arte und heißt Rottet die Bestien aus.
Mhm. Weißt du, ob du davon gehört hast? Glaube ich mal, Screenshot habe ich nicht auf der Liste, weil ich es auch nicht gesehen habe.
Okay, ja, was ist von Raoul Peck, den vielleicht einige kennen, weil er mit I'm Not Your Negro einmal Oscar-Kandidat war für die beste Dokumentation. Der arbeitet darin, dass die Kolonialgeschichte der Welt im Grunde genommen fast seit dem Mittelalter.
Es ist ein amerikanischer Dokumentarfilm?
Ist ein amerikanischer Dokumentarfilm. Er ist, glaube ich, aus Haiti, aber es ist ein amerikanisches Format oder ein amerikanisch-britisches Format. Und er arbeitet diese Kolonialgeschichte am Beispiel der eigenen Biografie ab. Also er hat selber auch in seiner Ahnenreihe Menschen, die vom Kolonialismus betroffen waren, und verlinkt das Ganze in einer sehr kreativen Bild- und Tonsprache mit einigen der schlimmsten Probleme, die wir heutzutage haben, sowas wie Rassismus und Misogynie und jede Art von Xenophobie, die sich aus seiner Perspektive sehr, sehr stark aus dem Kolonialismus heraus erklären lassen, bis hin zu den tiefsten Abgründen des Kapitalismus. So. Und das macht er mit fast schon wissenschaftlicher Tiefgründigkeit.
Und ist es trotzdem, klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Vorlesung oder so, oder ist es trotzdem auch unterhaltsam, oder ist es einfach so ein Brett, was irgendwie fasziniert,
nee, aber es ist eben gerade
schwer zu gucken ist?
Nee, es ist eben nicht schwer zu gucken, weil er sehr viele Genres mischt. Also er macht so ein bisschen Reenactment, er geht irgendwie auf Tauchfahrt zu gesunkenen Sklavenschiffen und er bastelt immer wieder kleine Animationselemente ein. Es gibt immer wieder einen Soundtrack, der so ganz stark zur Bildsprache kontrastiert und so. Es ist im Gegenteil, es ist kein Hochschulvortrag oder noch schlimmer Volksschulvortrag, sondern es ist tatsächlich der Versuch, mit den Mitteln der digitalen Gegenwart, also mit den medialen Mitteln der digitalen Gegenwart, die Geschichte, die uns heute tagtäglich betrifft, erlebbar zu machen. Und das Ganze auf eine Art, die unglaublich schmerzhaft ist, diesen Schmerz aber eben in ein ästhetisches Konzept bettet, dass das einigermaßen erträglich macht.
Und kann man immer noch in der Arte-Mediathek
sehen? Kann man in der Arte-Mediathek immer noch sehen, ja.
Super. Ja, dann komme ich auch zu etwas Kulturellem. Auf meiner Liste auf Platz 7 ist die amerikanische Serie Tokyo Vice.
Wusste ich auch. Du bist ein offenes Buch für mich.
Ja, die lief mal bei Starzplay, was mittlerweile Lionsgate Plus heißt. 8 ungefähr einstündige Folgen. Und Tokyo Vice, da vielleicht nicht so viele Leute diesen Sender haben und das nicht so ganz fett besprochen wurde hier in Deutschland, basiert auf dem Sachbuch eines amerikanischen Journalisten, Jake Adelstein, der in der Serie von Ansel Elgort gespielt wird. Den kennt man von West Side Story oder Baby Driver, so ein ziemlich prominenter Jungschauspieler. Und der spielt diesen Jake Adelstein, den es halt wirklich gibt, der so in den 90er Jahren in Tokio gelebt hat und versucht, so fasziniert war von der Kultur dort, dass er als junger Mann eben so akribisch und exzessiv japanisch gelernt hat, dass er sich auf der berühmtesten japanischen Journalistenschule als auszubildender Reporter beworben hat und auch genommen wurde. Als einziger und erster Weißer wahrscheinlich. Und das ist gleichzeitig, die Serie ist so eine Coming-of-Age-Geschichte über diese Hauptfigur, wie sie sich da als in Tokio praktisch bewegt und was sie da kennenlernt. Und gleichzeitig ist es ein Krimi, weil es geht um die japanische Mafia. Und also ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist die erste Folge von Tokyo Vice, übrigens von Michael Mann, dem großen Michael Mann inszeniert, die Serienfolge, die mich in diesem Jahr aus dem Stand am meisten begeistert hat. Das ist einfach Faszination pur. Unglaubliche Bilder, unglaubliche Locations. Die haben über ein Jahr in ganz merkwürdigen Gegenden von Tokio gedreht. Sehr, sehr hochwertiger Look. Und diese Serie übt so eine ganz merkwürdige Faszination aus, als wäre man selber in dieser fremden Welt oder würde am liebsten den nächsten Flieger nehmen und dahin reisen, um selbst mit eigenen Augen diese das alles zu erkunden.
Okay,
das hat mich total umgehauen.
Ja, nee, mich, also ich habe, wenn es vorher auch nur einen Ansatz von der Idee gegeben hätte, da mal hinfahren zu wollen, hat mich diese Serie endgültig davon überzeugt, da will ich nicht hin. Das ist ein Kulturkreis, die haben Angewohnheiten, die haben Kommunikationsmittel und Arten und Weisen, wie sie miteinander interagieren, die mich so abstoßen, die japanische Kultur, dass mich überhaupt nichts daran triggert. Also okay. Ich möchte da wirklich nicht hin.
Aber du fandst die Serie auch nicht schlecht, ne?
Hochspannend, wahnsinnig. War auch ein gutes Gesellschaftsporträt. Aber diese ganzen Restriktionen, die sie in ihrer Kommunikation haben, was die alles nicht dürfen und was halt nicht nur ein Fehler ist, sondern sofort ein Affront ist, wenn du das machst.
So. Du bist so schockiert, weil diese jungen Journalisten in der Zeitung, wo er arbeitet, dürfen wirklich gar nichts.
Die dürfen wohl eigentlich die Wahrheit sagen.
Mieser behandelt als irgendwie Leute, die ihren Grundwehrdienst in irgendeiner Unrechtsarmee irgendwie leisten.
Ja.
wahrscheinlich hatte ich deswegen getriggert.
Und aber, unter anderem das, ja.
Genau, aber wenn ihr, also ich kann das als eine der besten Serien aus meiner Sicht des Jahres empfehlen. Deswegen Tokyo Vice, meine Nummer 7.
Deine Nummer 7, dann sind wir jetzt ja schon bei der Nummer 6.
Krass. Hast du schon deine Nummer 7, war die Arte Doku.
Das war Rotte die Bestien aus, ja. Mhm. Ich habe ein bisschen gerungen, weil ich da jetzt einen Film habe auf der Nummer 6, zwischen die Wannsee-Konferenz von Marty Gischonek und dem, das klingt ein bisschen fies, aber den Landkrimi 4 von Marie Kreuzer. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Ich habe natürlich die Wannsee-Konferenz, hatten wir ja hier im Januar-Podcast auch besprochen gesehen. Den anderen Film kenne ich gar nicht. Erzähl mal kurz.
Also ganz kurz, das ist ja doof, ich will es ja eigentlich nicht. Also ich sag nur Landkrimi 4, das ist eine Geschichte über einen längst vergangenen Mord, der durch das Auftauchen der Kinderopfer wieder so ans Tageslicht in einem österreichischen Alpendorf handelt. Und
wo lief das? Oder wo
kann man ZDF, das noch sehen? ZDF lief so im Mai, Juni. Ich würde mal reingucken. Ich hab nicht geschaut, ob es das gibt, okay, weil es auch nicht auf meiner Liste ist. Aber wer es sieht, Landkrimi, Doppelpunkt 4 von Marie Kreuzer, ist einer der besten Fernsehfilme, den ich je gesehen habe. Aber er ist nicht so relevant wie die Wannsee-Konferenz, weil da habe ich die deutsche Geschichte einmal über gute knappe 2 Stunden über den Bildschirm rauschen gesehen im ZDF. Ist die berühmte Geschichte eben der Wannsee-Konferenz, die protokolliert wurde damals. Und
ist auch schon die dritte oder vierte Verfilmung, glaube ich.
Genau, auch in der relativ baugleichen Art. Also gab es einmal in Deutschland und einmal aus den USA.
Ja, weil sie alle auf diesem Theaterstück, glaube ich, basieren, was aus diesen Originalprotokollen entstanden ist.
Genau, es ist sehr stringent, es ist sehr reduziert. Es handelt sich tatsächlich vor allem um Gesprächsprotokolle und drumherum wird ein bisschen Atmosphäre in dieser Spandauer, in dieser Villa am Wannsee gebastelt, was mehr oder weniger überliefert ist, teilweise auch nur sozusagen schlussgefolgert aus dem, was sie gesagt haben. Aber du siehst da so ein gutes Dutzend Nazis, also entweder Parteifunktionäre, Ministerialbeamten aus dem Apparat, oder SS-Leute, die darüber reden, wie man am besten 6 Millionen Menschen umbringt. Und diese Banalität des Bösen, orchestriert von Philipp Hochmeier als Reinhard Heydrich, das ist ein derart dichtes Kammerspiel.
Den Hochmeier auch selten so gut gesehen.
Er macht es toll, so leicht mit so einer charmanten Besessenheit von dem, was er tut, ohne dass er darüber verkniffen wird. Das ist bösestes Fernsehen auf brillanteste Art inszeniert. Und wer das noch nicht gesehen hat, das ist definitiv noch in der Mediathek. Das wirklich starkes Fernsehen.
Und kannst du vielleicht, wer noch tiefer einsteigen will, kann sich ja nochmal unseren Januar-Podcast anhören von vor knapp einem Jahr. Über diesen ZDF-Krimi, kannst du mir mal ganz kurz sagen, warum du den für einen der besten, weil es ja so unglaublich viele Krimis gibt, warum muss man sich gerade den angucken?
Weil es kein Krimi ist, sondern es gibt gar nicht so, die Whodunit-Geschichte spielt schon mit, so, das ist ein längst vergangener Tötungsvorgang, ich nenne ihn jetzt mal nicht Mord, weil die Hintergründe sehr viel komplexer sind. Und die Marie Kreuzer inszeniert das in einer Selbstverständlichkeit. Die Interaktion dieser Dorfgemeinschaft, dass man denkt, man sitzt mittendrin, und was zum Beispiel richtig krass ist, ist, dass da ein schwules Pärchen dargestellt wird, das deren Homosexualität noch, ich habe noch niemals Homosexualität erlebt, die so wenig heraushängen musste, die sich so wenig behaupten musste gegen irgendetwas, die so wenig Erklärungsansätze liefern musste, damit wir als sogenannte normal heteronormative Menschen verstehen, wie die denn so ticken oder sowas, sondern die dürfen einfach sein, wie sie sind, haben mit Vorurteilen zu kämpfen. Aber müssen überhaupt nicht didaktisch sein. Unter anderem von Lawrence Rupp, der ja auch einer der spannendsten Schauspieler der vergangenen Jahre ist, sehr, sehr präsent mittlerweile. Und es ist ganz toll, wie diese einzelnen Interaktionen der Menschen untereinander und gegeneinander dargestellt werden, dass dieser Krimi praktisch überhaupt keine Rolle mehr spielt und trotzdem so unter der Oberfläche immer mitschwingt. Und das Drehbuch ist das Beste, was ich im Krimi-Sektor jemals, glaube ich,
mitbekommen habe. Okay, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Meine Nummer 6, Pam und Tommy.
Pam und Tommy.
Hast du nicht bei deinen Top
10? Habe ich auch, wusste ich, dass du es nimmst.
Okay, ja, auch schon ein bisschen länger her. Disney-Plus-Serie, ab 2.2., 8 Folgen. Eine Fiction-Serie über das 90er-Jahre-Knallchargen-Paar Pamela Anderson und Motley Crue-Drummer Tommy Lee. Gab es dann auch im Sommer, könnt ihr vielleicht auch noch sehen, habe ich nicht gecheckt, auch nochmal eine Dokumentation über die beiden und über diesen Sextape-Skandal auf Arte. Im Summer of, wie hieß es bei Arte, Passion? Oder wie hieß es dieses Jahr? Ich weiß es nicht.
Im Summer auch,
also in diesem Pop-Schwerpunkt. Und hätte man großartig verbocken können, diese Serie. Aber das ist eine ganz großartige Dramedy geworden. Also einmal ist es ein ganz, ganz tolles Zeitbild über die 90er Jahre und Berühmtheiten über die Popkultur der 90er Jahre, aber es ist auch eine ganz süße Liebesgeschichte, es ist ein sehr vielschichtiges Biopic über, ja, vor allem eigentlich Pamela Anderson, und insofern, es ist vielleicht die Serie, die mir am meisten Spaß gemacht hat dieses
Jahr.
Aber gleichzeitig, es ist wirklich ein ganz toller, bunter Reigen, der dich mitreißt und der aber trotzdem eine unerwartete Tiefe auch hat.
Das finde ich gerade, also so diese Figur der Pamela Anderson, die man irgendwie nur optisch verschaltet, wird da sehr tiefgründig erklärt, nämlich als eine Frau, die sich ihrer Objektrolle sehr, sehr bewusst ist,
ja,
und sich und so innerlich versucht, gegen ein Business, das sie sehr, sehr gut ernährt, zu rebellieren und immer so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen Blockade und Akzeptanz. Also dass sie weiß, sie ist zur Millionärin geworden damit so und spielt das Spiel mit, aber spielt es zusehends halt auch unter Schmerzen mit. Und das fand ich auch sehr, sehr gut dargestellt.
Die beiden wurden auch fantastisch gespielt von Lily James als Pamela Anderson und Sebastian Stan, dem Winter Soldier aus dem Marvel-Kosmos. Beide extrem umgebaut, sag ich mal, Kostüm und Maske. Und ja, auch beide, glaube ich, für viele, viele Preise nominiert gewesen in diesem Jahr. Zu Recht, wie ich finde. Was mir ein bisschen bei der Kritik tatsächlich gefehlt hat, viele Leute haben gesagt, ja, ist sehr unterhaltsam, ist ein Sittenbild, ein Zeitporträt, ist halt so eine lustige Geschichte, weil es ja um den Diebstahl von diesem Sexvideo geht. Aber tatsächlich die Tiefe, die du auch angesprochen hast, die charakterliche Tiefe, gerade die dann auch in diesen oberflächlichen Figuren eigentlich so auf den zweiten Blick mitgespielt und mitgeschrieben ist in der Serie. Darüber hat, fand ich, kaum jemand geschrieben.
Aber also du hast darüber geredet, über diese Nebenstrangerzählung.
Ich habe mir unheimlich viele Kritiken zu der Serie durchgelesen und die meisten waren ja recht positiv. Aber ich glaube, ich habe sie noch ein bisschen positiver gesehen als viele andere, weil ich fand, dass das auch eine wirkliche Tiefe hat, die einen berührt hat, die ja in vielen Rezensionen, fand ich, gar nicht so rausgearbeitet wurde.
Okay, so viel habe ich nicht davon gelesen, deswegen weiß ich
nicht. Also die Serie ist grandios unterhaltsam, macht ganz viel Spaß, hat ganz viel Witz.
Ja.
Seth Rogen spielt auch eine fantastische Nebenrolle als der Typ, der die Sexvideos geklaut hat. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Auch wer, da sind wir wieder bei Leuten, die einen eigentlich nicht interessieren, wer sich null interessiert für Pamela Anderson und Tommy Lee, schaut euch die Serie an, vielleicht danach würdet ihr sagen, gut, dass ich es gemacht habe.
Ja, guck mal, mein Platz 5 ist so ein bisschen so eine Art Prequel, glaube ich, dazu, so ein dramaturgisches Prequel. Und das ist Winning Time, hast du das zufällig auch?
Nee, habe ich nicht. Ich war ja nicht ganz so begeistert von der Serie, auch wenn ich die Größe der Serie sehe und ihre Leistung wie viele, viele andere, weil die hat schon auch überragende Kritiken bekommen.
Ja, ich stelle sie so ein bisschen in so einen Kontext von so popkulturellen Phänomenen der späten 70er bis späten 80er Jahre, die weltweit unglaublichen Einfluss hatten. Hier ist es bei Winning Time, eine Sky-Serie von HBO, 10 Teile von Adam McKay, der so den Weg der LA Lakers von einem Mittelklasse-Basketballteam zum Team Hollywood Ende der 70er Jahre erklärt. Das ist im Grunde genommen die Geschichte. Erzählt das aber nicht einfach nur so chronologisch sozusagen als Gruppenbiopic, sondern auch mit einer Freude am Zerstören von gängigen und tradierten Filmmechanismen und Handlungsstringenzen und so weiter, die auch wahnsinnig viel Freude bereitet.
Collagenhaft, wie man das sagt.
Collagenhaft. Vierte Wand wird ständig durchbrochen. So, es gibt ständig Film-im-Film-im-Film-Situationen und sowas. Richtig geil. Richtig geil. Und es passt aber unheimlich gut zu zwei anderen Formaten, die eher so die Grundlagen der Hip-Hop-Kultur bilden. Das eine ist, hast du vielleicht auch in deinem Portfolio, ist Almost Fly, dachte ich zuerst kurz.
So war eine auch Serie, auf meiner erweiterten Liste, aber habe ich nicht in der Top 10.
Okay, das ist eine deutsche Serie, auch auf Sky erzählt, die das Entstehen des deutschen Hip-Hop, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und zweite Serie, ein bisschen nischiger, ist Die Welt von morgen. Es ist eine Arte-Serie, sechsteilig, die ein Porträt der französischen Gangster-Rap-Band Nick Tamer darstellt, also ein fiktionales. Und beide, diese drei Formate zusammen, sind so ein bisschen...
Ist das dein geteilter Platz 6?
Das ist mein geteilter Platz 5, glaube ich sogar.
Ach, 5, Entschuldigung.
So? Nee, ich habe aber tatsächlich, also vorne anstelle ich Winning Time, aber die beiden spielen also ein bisschen mit rein und sind alles Formate. Ich glaube, man kann Almost Fly bei Sky natürlich noch sehen, die haben eine große Backlist. Und Die Welt von morgen läuft auch noch bei Arte. Mhm. Und da ist es alles, beides sehr viel Hip-Hop. Und für Leute, die Hip-Hop mögen, ist da auch musikalisch einiges.
Also was natürlich bei Winning Time, vielleicht hat mich die Serie auch damals ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Es ist natürlich optisch grandios.
Optisch, ne?
Also das ist wirklich Splitscreen. Der hat es geschafft, die späten 70er in L.A. aussehen zu lassen, wie auch wirklich die späten 70er, indem sie so ganz komisches Filmmaterial also verwendet haben.
Überhaupt nicht kostümiert wirkt das Ganze.
Nee, das ist so, als hätte man, selbst die inszenierten Szenen wirken wie dokumentarisch, das ist schon hammermäßig. Mhm. Also ist ein ganz großer Wurf. Mich hat es vom Vibe her nicht so interessiert und das ist ja nur die erste Staffel, also diese Geschichte von den LA Lakers wird weitererzählt. Mhm. Ich glaube, es ist auch ein ziemlich erfolgreiches Format in den
USA. Ja, ich war selber riesen Lakers-Fan in der Zeit. Das war meine
Magic mein Johnson erstes, ist eine der wichtigen Figuren in der Serie.
Genau. Ne? Es war mein erstes Fantum, das sich außerhalb meiner Heimatstadt abgespielt hat. So. Mhm. Und deswegen hat mich das vielleicht auch so gekickt.
Prima. Ja, kommen wir zu Platz 5. Weiß nicht, ob du es höher hast oder gar nicht. The Old Man?
Habe ich einen höher.
Hast du einen höher?
Ja, dann hast du verkackt. Jetzt bin ich dran.
Bist du dran?
Ja, mein Platz 4 ist safe. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht hast. So.
Mein Platz 4 ist auch safe.
Ah, guck mal, dann wollen wir
Wann machen wir denn dann Old Man?
dann darfst du gleich Old Man machen, ich mach dann jetzt Safe, wenn wir da eh gleich sind. Also es ist die erste.
Aber Old Man ist mein Platz 5 und bei dir ist es Platz
3.
Ach so, okay, ja, dann machen wir erst Safe. Dann machen wir erst Safe, weil wir beide 4 haben.
Ja, Caroline Links erste Fernsehserie, 8x45 Minuten auf Neo, porträtiert gewissermaßen zwei Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen, gespielt von Carlo Lübeck und Judith Bohle, die vier verschiedene relativ junge PatientInnen betreuen.
6, 10, 15 und 16.
Sowas, genau. Ja. Also so zwischen sehr kleinen und Teenager. Und du siehst im Grunde genommen nur, wie sie sich in ihren Therapiesitzungen mit diesen Figuren auseinandersetzen, mit diesen Darstellerinnen dieser teils sehr brüchigen Charaktere, die alle möglichen psychischen Störungen haben oder teilweise auch einfach soziale Störungen haben. Und das ist so wahnsinnig dicht inszeniert und so wahnsinnig intensiv auf den Punkt gebracht, ohne dass man das Gefühl hat, es würde da überhaupt ein Drehbuch geben. Hat Caroline Links geschafft, den Leuten Dialoge an die Hand zu geben, von denen ich mir vorstellen könnte, und mir wurde auch gesagt von Leuten, die selber solche Therapieerfahrungen haben, entweder als Eltern oder als Kinder, schon hatten damals, dass das sehr nah an der Realität ist. Und das trotzdem unterhaltsam zu machen, ist für mich eine glatte 1-.
Also ich fand auch, Safe ist auf jeden Fall die beeindruckendste, in Anführungszeichen, kleine Serie des Jahres für mich. Ich habe tatsächlich aus Zufall gestern Abend noch mal 1,5 Folgen gesehen. Und das waren Folgen, die ich halt logischerweise schon gesehen habe, weil wir es schon hier im Podcast hatten und ich auch darüber geschrieben habe. Und es ist beim zweiten Sehen überhaupt nicht weniger spannend als beim ersten. Das ist so unfassbar echt. Die Kinder und Jugendlichen, die das spielen, man hat noch nie im fiktionalen Fernsehen, finde ich, Kinder oder Jugendliche so echt spielen sehen.
Nicht im Deutschen.
Also im Deutschen auf keinen Fall. Ja. Und auch die beiden Profi-Schauspieler, Schauspielerinnen, die Therapeuten spielen, machen das auch super. Und es ist halt, wir haben ja hier schon öfter über Psychotherapie-Formate gesprochen, weil es auch sowas ist, was mich grundsätzlich interessiert. Und die Mutter aller Psychotherapie-Formate ist ja In Treatment, ne? Gabriel Byrne, HBO-Serie, auch wieder auf dem israelischen Format, gibt es eine französische Adaption und alles Mögliche. Und ja, ich hatte ja auch mit der Caroline Link darüber gesprochen, die findet In Treatment auch toll, aber sie hat hier was ganz anderes gemacht, weil bei In Treatment, bei diesem Kosmos In Treatment, geht es ja immer um so sehr kluge Therapeuten, die unglaublich sensationelle Dinge analysieren, die selber sehr sperrige, komplexe Charaktere sind. Das Ganze läuft auch so ein bisschen, das sind richtige Plots, das läuft auf Twists hinaus, das ist alles sehr geschrieben, es ist toll geschrieben, wenn man auf gute Dialoge steht. Aber das hier, also Save von Caroline Link, ist was ganz anderes, weil hier beobachtet man einfach. Man schaut dazu und staunt, wie faszinierend, langsam und trotzdem echt und spannend diese Menschen sich da vor der Kamera bewegen. Und es ist wirklich, also es ist einfach unfassbar. Man muss es sehen, um es glauben
zu können. Um es zu glauben.
Ja, also tatsächlich. Glaubt es. Safe ist eine Sensation, die man nach wie vor in der ZDF-Mediathek, ich habe extra mal geguckt, ob da auch so irgendwas drinsteht wie nur noch bis, keine Ahnung, 30.01., aber sie haben keine Angabe gemacht. Bei der ARD-Mediathek steht oft dabei, wie lange es verfügbar ist. Bei Safe nicht. Also schaut es euch besser an, bevor es irgendwann mal weg ist. Aber vielleicht haben wir auch Glück und es steht noch ganz lange da. Caroline Link hat mir übrigens gesagt, sie will keine zweite Staffel machen, weil sie eigentlich das Format Serie nicht interessiert. Sie will lieber Kinofilme machen. Ja, wäre schön. Man würde denen gern weiter zuschauen mit vielleicht neuen Patientinnen. Aber wahrscheinlich wird es ein One-Shot sein.
Es war auch gut, das mal ja abzuschließen. Also nicht immer alles auszureiten. Das spricht natürlich auch für ihr Selbstbewusstsein, aber auch für ihr Standing in der Szene, ja, sich sowas einfach leisten zu können.
Also wer einfach mal, weil sein ganzes Leben lang Kino gemacht hat und dann einfach sagt, ich mache jetzt mal eine ganz kleine Fernsehserie und gleich so ein Ding. Also muss man schon sagen, große Künstlerin, Frau Link. Ja, und dann sind wir bei
The Old Man.
The Old Man.
Dein Platz 3. Bisschen was anderes.
Dein Platz 3?
ja, ist mein Platz 3, aber du darfst es vorstellen.
Und mein Platz 5, genau. Ja, The Old Man, produziert von FX, 7 Folgen, so 60 Minuten, lief am 28. September an. Ja, berührend, tiefgründig und dabei hochspannend. The Old Man mit den grandiosen Seniorendarstellern, in Anführungszeichen, Jeff Bridges und John Lithgow. Ich würde sagen, für mich die beste traditionelle Dramaserie des Jahres ist eine Agentengeschichte. Also Jeff Bridges wird eben als alter Mann gezeigt und im Laufe der Handlung kommt halt raus, ist jemand, der früher irgendwie für einen Staat oder für eine große Organisation gearbeitet hat und der nun aus Gründen, die wir hier nicht näher erläutern wollen, verfolgt wird. Also ist so eine Manhunt-Geschichte, ist aber gleichzeitig eine Serie, die sich durch großartiges Schauspiel auszeichnet, durch fantastische, sehr, sehr kluge Dialoge, manchmal vielleicht fast ein bisschen zu philosophisch und verstiegen, aber sie kommen immer wieder zum Punkt zurück. Und für mich hat die Serie auch die beste Dialogszene des Jahres. Habe ich damals auch im Podcast drüber gesprochen. Ist es in Folge 2 Jeff Bridges und seine gerade eben Bekanntschaft, gespielt von Amy Brenneman, auch eine tolle Frauenfigur in der Serie, erzählen sich ihr Leben bei einem First Date zweier Menschen über 50, beziehungsweise er ist schon so an die 70. Ja, ich habe sie zu Ende geguckt. Sie wird auch sauspannend, je weiter die Serie fortschreitet. Hast du sie zu Ende geschaut?
Nee, habe ich nicht.
Noch nicht? Nee,
musst du noch nicht machen. Muss ich noch machen, aber ich habe tatsächlich relativ viel geguckt. Ich habe, glaube ich, so 5 Folgen gesehen. Ich habe sie nicht zu Ende geschafft.
Das also, ist hast du, immer brauchst schwierig. Du nur noch 2?
Ja.
Ich
warte noch aufs Happy End.
Was sagst du denn noch zu The Old Man? Du hast es ja immerhin unheimlich hoch geratet. Also die gleichen Sachen, die ich gesagt habe? Oder hast du noch festgestellt, die ich jetzt noch nicht genannt habe?
Nee, ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Ich finde es andererseits nochmal ganz toll, wie sie es hier schaffen, zwei Generationen so darzustellen, dass man beiden Generationen abkauft, dass sie miteinander verwandt sind. Das ist nicht immer so, wenn man sich dazu entscheidet, Leute, die große Zeitspannen darstellen, mit anderen Figuren zu besetzen, als sie umzuschminken. Und hier wird der junge Dan Chase wird von einem Schauspieler namens Bill Hackney, kann ich auch nicht, gespielt. Die sehen sich so absurd ähnlich und agieren so absurd vergleichbar. Also die haben so viele Marotten und so viele Manierismen, die sie verwandt miteinander machen, dass das wirklich, also das Casting hier ist absolut erstklassig. Und was ich darüber hinaus spannend finde, ist, Gewalt ist ja immer ein schwieriges Thema im Fernsehen und im Film. Ist sie selbstreferenziell, ist sie zielführend und hier ist sie geradezu symphonisch. Das fand ich richtig, richtig beeindruckend.
Also diese Kampfszene in der ersten Folge, wo auch seine Dobermänner.
Im eigenen Auto meinst du die? Oder?
Ja, die ist fast jetzt schon ikonografisch.
Es ist von einer so grotesken Brutalität, wie die miteinander kämpfen, wie die um ihr Leben ringen, die einzelnen Figuren immer wieder mal. Und man hat aber nie das Gefühl, dass sie damit halt irgendwie so auf die 12 hauen wollen, dass sie sagen, und jetzt möchte ich hier aber mal richtig krasse Gewalt zeigen, sondern man hat das Gefühl, dass da ein Satz auf dem nächsten aufbaut und Crescendo und das ist wie aufgebaut wie Musik teilweise. Und ich will es nicht in Schutz nehmen, weil es ist immer noch wirklich die blanke Gewalt, die wirklich krass ist, aber so ästhetisierend gemacht, dass man könnte sich diese Szenen wie ein Musikvideo anschauen. Das ist wirklich toll.
Das ist wahrscheinlich auch die Action-Szene, die auf kleinstem Raum entstanden ist in diesem Jahr. Ne? Es gibt nämlich einen, keine Ahnung, gefühlt 10-minütigen Kampf in einem Auto.
In einem Auto, das kopfüber liegt, glaube ich.
Genau.
Ja.
Also The Old Man ist einfach Faszination pur. Es ist einfach, wenn man so ein bisschen auf Agentenstoffe und geheimnisvolle und auf großes Schauspiel und Jeff Bridges ist einfach mal einer der größten, die es noch gibt. Nach dem Motto, sage ich auch immer bei jedem Michael Caine-Film, der rauskommt, schaut ihn euch an, solange es ihn noch gibt, solange er noch spielt, weil das wird es nicht mehr geben oder vielleicht lange nicht mehr geben.
Ja.
Und haben wir vielleicht noch, weil wir Amy Brenneman als Gefährtin von der Hauptfigur von Dan Chase erwähnt haben, sollten wir vielleicht noch die mir vorher nicht bekannte Alaya Shawker, die eine junge Agentin spielt, wir wollen es jetzt nicht auflösen, was sie noch so ist, die fand ich auch, wenn du dir die Serie anguckst und nochmal auf ihr Schauspiel achtest, auch fantastische Schauspielerin.
Ja, schauspielerisch, darstellerisch, Drehbuch, alles stark.
Ja. So. The Old Man, unsere Nummer 5 beziehungsweise 3. Was ist denn deine...
Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt durcheinander gekommen.
Also Safe hatten wir beide auf der
4. Bin ich jetzt, wenn ich mein zweites... Hast du dein drittes schon?
Nee, mach mal dein 3.
Nee, du musst deine 3 machen, weil meine 3 ist Old Man.
Ach so, stimmt. Ja, du hast recht, ja.
Wenn wir
im Plan sind. Ich glaube, meine 3 hast du nicht. Obwohl es eine Serie ist, die mit die bekannteste Serie ist, die dieses Jahr gelaufen ist.
Die Glücksbärchis.
Nein, es ist Herr der Ringe. Die Ringe der Macht. Die Amazon... Die fette Amazon-Serie, die teuerste Serie aller Zeiten bis jetzt.
Ihr hört mich staunen.
Am 2.9. mit 2 Folgen und dann gab es jede Woche eine neue Folge und ich und meine Familie, wurden jeden Donnerstagabend nervös oder jeden Freitagmorgen, weil dann die neue Folge Herr der Ringe kam. Muss man das kurz vorstellen, worum es in Herr der Ringe geht? Wir hatten einen Podcast hier darüber. Das ist ja ein Franchise, also sie haben sehr, sehr viel Geld bezahlt, um diesen Stoff neu zu verfilmen und das ist jetzt die erste Staffel, die gelaufen ist. Warum habe ich die auf der 3? Also ich glaube, es gibt keine Serie, die mich so insgesamt so begeistert hat dieses Jahr, die mir so viel Lust gemacht hat beim Zuschauen. Es sieht überragend aus, man muss wirklich sagen, Fernsehen, sowas gibt's fast im Kino nicht mehr, was das Fernsehen erschafft mit solchen Sachen wie Herr der Ringe. Es ist eine unglaubliche optische Opulenz, aber dabei blieb es eben nicht. Man sieht der Serie aber auch jeden Dollar, der da reingesteckt wurde, an. Ich finde, das ist auch fantastisch gespielt. Die Drehbücher sind sehr klug. Es wird auch durchaus gespielt mit verschiedenen Tempi-Ansätzen, wechselnden Perspektiven. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, ja, da hat jemand ein Schema gefunden, das wurde dann durchgezogen und ich weiß jetzt genau, wie die Serie weitergeht. Jede neue Folge konnte ganz anders sein als die andere. Und das ist, finde ich, bei einer Sache, die so sehr auf Erfolg produziert wurde, auch schon mal ein Wert an sich. Ja, ich war schockverliebt in Mifford Clark als Galadriel, finde ich wirklich eine ganz tolle, charismatische Figur und Schauspielerin. Und ja, und die Serie hat auch, ich glaube, du hast sie nach den zwei Folgen, die du im Kino gesehen hast, bei der Preview nicht weitergeguckt.
Ich habe sie nicht weitergeguckt. Ich war auch positiv überrascht,
ja.
Aber also weit entfernt davon, sie jetzt irgendwie so faszinierend zu finden. Dafür bin ich aber auch zu wenig im Fantasy-Stoff drin.
Also. Ich bin eigentlich auch überhaupt kein Fantasy-Fan, aber Herr der Ringe hat mich echt gekriegt. Es gibt übrigens auch eine fantastische Schlachtenfolge, also für die Leute, die es gesehen haben, Stichwort Vulkanausbruch. Das war wahrscheinlich die, ich weiß gar nicht, was das war, vierte, fünfte, sechste, die beeindruckendste Actionfolge, also optisch, die ich seit Battle of the Bastards bei Game of Thrones gesehen habe. Das ist auch ein absoluter Hammer. Also wir haben da oft mit offenem Mund vor der Serie gesessen, deswegen musste die hier auftauchen. Die hat sicherlich auch ein paar Schwächen, die Serie, aber sie hat viel, viel mehr Stärken und Leute, die Angst haben vor Herr der Ringe oder Angst haben vor Amazon oder was auch immer, gebt dem Ganzen mal eine Chance, schaut euch mal zwei Folgen an.
Ich finde es auch gut, dass du es nennst, weil es ist, wenn man Blockbuster werden immer, weil sie so blockbusterig sind, nach Blockbuster-Maßstäben beurteilt und selbst da kann viel drinstecken und wer es schafft, aus so einem opulenten Thema trotzdem noch was rauszusaugen, was halt über Eye Candy hinausgeht, das ist ja aller, was sagt man dazu, aller Ehrenwert.
Aller Ehrenwert, ja, genau. Ja, die zwei?
Ja, das absolute Gegenteil, also es ist quasi die Antithese dazu, ist meine Nummer zwei, nämlich Becoming Charlie.
Hast du womöglich? Nee, habe ich nicht, aber ich habe mir gedacht, weil ich glaube, es war in dem Halbjahrescharts auch eine ganz weit oben.
Es war da auch mindestens meine Nummer zwei. Mhm. So, es ist so relativ kurze Serie, 6x so 14 bis 20 Minuten mit Lea Drinder als ich habe mich da mit der Autorin ein bisschen auseinandergesetzt, weil meine Begrifflichkeiten und Pronomen alle nicht so komplett gestimmt haben, aber sie ist eine genderfluide Transperson auf der Suche nach ihrer wahren Identität. Das heißt, als Frau geboren ist diese Figur Charlie, die arbeitet sich so durch sechs Teile ihres, wie soll man das nennen, so Coming-of-Age-Lebens in so einem Offenbacher Ghetto, so eine Hochhaussiedlung. Und sie macht das mit einer großen Liebe zu ihrer eigenen Figur, mit einer großen Übereinstimmung zu ihren eigenen Prinzipien, habe ich das Gefühl. Und die Geschichte ist so klug und ergreifend erzählt, dass sie mich richtig gecatcht hat. Also ich habe die zweimal geguckt, die Serie. Ich habe auch von anderen gehört, die selber aus dieser Szene stammen, dass es gut gemacht ist. Die waren jetzt nicht so überschwänglich wie ich. Aber ich fand sie wirklich unglaublich ergreifend.
Ist halt mal eine ganz andere Coming-of-Age-Geschichte, nämlich jemand, der sich über seine eigene Sexualität oder Geschlechtlichkeit bewusst wird oder damit ringt. Und das ist sehr, sehr authentisch gemacht. Liegt natürlich auch an der Lea Drinder, die mit einer der vielleicht die spannendste junge deutsche Darstellerin ist.
Genau.
Ne? Die und wir schon in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja. Und echt herausfordernd,
ne? Also so einfach ein kommender Superstar in meinen Augen.
So, ich weiß jetzt auch gar nicht, also die Person, die das geschrieben hat, Leon H. Lau, habe ich jetzt wahrscheinlich auch eben gerade schon wieder ein falsches Pronomen verwendet. Also
ich glaube, so, du hast ihn, sie aber auch echt gefressen. Ne?
Ja.
Weil du hast, glaube ich, schon im Podcast, den wir darüber gemacht haben, über deine Auseinandersetzung mit ihm, ihr.
Da hatte ich mich darüber aufgeregt, dass die Person mir eine lange Mail mit meinen Fehlern geschrieben habe und daraufhin habe ich reagiert und es kam nie wieder was zurück.
Das magst du ja gar nicht, ne?
Das mag ich gar nicht. Wenn man mir nicht antwortet, das mag ich gar nicht.
Ja,
das,
also,
ich
antwortet immer. Jan, wenn ihr euch mal eine Mail
schreibt. Bitte, ja. Bitte. Und guckt euch Becoming Charlie an. Läuft immer noch
oft. Ja. Meine Nummer zwei ist ein bisschen anders als Becoming Charlie, ist nämlich auch wieder eher so ein fettes Schiff und das ist Andor.
Andor, ja.
Okay. Ist nicht deine Eins.
Ist auch nicht meine. Nee,
hast du nicht in der Top Ten, ne? Ja, ich weiß, wir hatten uns hier auf der Basis der ersten drei oder vier Folgen unterhalten, glaube ich. Ne? Mhm. Die neue Star Wars Serie auf Disney Plus, 12 Folgen unterschiedlicher Länge. Die ersten drei Folgen wurden freigeschaltet am 21. 9. Und damals haben wir hier auch im Podcast darüber gesprochen. Ja, es geht um Diego Luna, der spielt Cassian Andor, ein Kleinkrimineller, späteres Mitglied der Rebellen, den man aus dem Kinofilm Rogue One, A Star Wars Story von 2016 kennt. Und hier in Andor, der Serie, von der wahrscheinlich niemand was erwartet hat, wird sozusagen die Vorgeschichte erzählt, dieses eigentlich gar nicht so charismatischen Helden. Und für mich sind die Kreativen des Jahres, also jetzt nicht nur in Bezug auf Andor, sondern generell die Kreativen des Jahres 2022 sind der Showrunner Tony Gilroy von Andor und kongenial der Ausstatter dieser Serie Luke Hull, den man vielleicht kennt, weil er auch Tschernobyl grandios ausgestattet hat. Das ist praktisch eine Star Wars Serie für Leute, die Star Wars eigentlich gar nicht mögen. Das ist eine Agentengeschichte. Es ist eine Geschichte mit Welten, mit Star Wars Welten, die man zwar wiedererkennt, mit einzelnen Dingen, die man eben mit Star Wars verbindet, die aber auf einmal ganz anders aussehen. Die sehen richtig echt aus. Da wurden Sets gebaut. Das ist auch nicht mit dieser The Volume Technik, mit diesen Videowänden, sag ich jetzt mal, entstanden, sondern da wurde ganz viel gebaut. Und was wir damals nicht wussten oder was wir zwar gelesen hatten, aber noch nicht erzählen konnten, wir hatten die ersten 3 Folgen gesehen, die viel auf diesem Planeten Ferrix spielen, wo er sich versteckt am Anfang. Und es sind aber immer, weil es ja 12 Folgen sind, alle 3 Folgen wechselt der Regisseur, die Regisseurin und auch so ein bisschen der Handlungsort. Mhm. Weswegen man sagen kann, in den 12 Folgen stecken eigentlich sowieso 4 Geschichten drin. Und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Es geht um so einen Haste, um so eine Einbruchsgeschichte in dem zweiten Viertel. Es geht um ein Gefängnisleben in dem dritten Viertel. Und im vierten Viertel kommt dann alles zusammen. Da gibt es tolle Figuren in der Serie. Und das, obwohl die Hauptfigur eigentlich gar nicht so mega spannend ist. Es gibt sehr, sehr viele tolle Figuren. Es gibt hammermäßige Dialoge. Es gibt ganz tolle Action. Vor allem sieht aber alles so fremd und so faszinierend aus, dass man bei jeder Szene denkt, wow, also neuer Schauplatz. Du sitzt davor und sagst, wow.
Und es läuft bei Disney Plus, ne? War das
nicht? Es läuft bei Disney Plus.
Das heißt, man kann es auch jederzeit sehen.
Wer es noch nicht gesehen hat, muss sich Andor angucken. Also ich stehe da nicht allein mit meiner Meinung. Es hat überall überragende Kritiken bekommen. Ich habe leider auch gehört, dass es die am schlechtesten bis jetzt eingeschaltete Star Wars Serie ist. Also die beste, ganz klar, mit großem Abstand, die beste Star Wars Serie ist natürlich am schlechtesten eingeschaltet. Insofern weiß man natürlich auch, dass die anderen, die weniger spannenden von der Stange Star Wars Serien gemacht haben, natürlich auch trotzdem alles richtig gemacht haben, weil da war der Fanservice dann am richtigen Ort. Die haben sozusagen das so inszeniert, wie es die Fans sehen wollten. Aber was der Gilroy hier auf die Beine gestellt hat, das ist halt einfach mega spannend. Und das Gute ist, die zweite Staffel ist bewilligt und die zweite Staffel erzählt dann nochmal in weiteren 12 Folgen die Geschichte, bis sie dann eben bei handlungstechnisch bei dem Anfang von Rogue One, dem Kinofilm, angekommen sind. Und dann ist das Ganze auch abgeschlossen.
Dann stirbt er ja auch, glaube ich, ne?
In Rogue One? Im Kinofilm
stirbt er. Ja. Also von daher müssen wir das.
Ich fand übrigens Rogue One, habe ich mir auch dann mal angeguckt, ich fand Rogue One eigentlich nicht wirklich gut.
Ja.
Also es ist so ein Action, so ein etwas grimmigerer Action-Star-Wars-Film, aber er ist eigentlich auch nicht besonders toll.
Ja.
Aber Andor ist großartig.
Ja, du hast erstaunlich viel so Blockbuster-Fantasy gerade vorne in deiner Liste. Finde ich überraschend, finde ich aber gar nicht so schlecht.
Also nein, Andor, das hat mich halt am meisten überwältigt.
Ja, ich fand Andor auch nicht schlecht, aber es hat mir
Wir unterhalten uns nochmal, wenn du es zu Ende geguckt hast.
Das schaffe ich nicht. Glaube ich schon gar nicht mehr, noch eine zweite Staffel.
Bringst du keine Zeit mit deinem Sohn? Möchte er nicht Andor gucken?
Hab ich mit ihm angefangen zu gucken? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube,
der gehört ja auch zu denen, die eigentlich lieber die anderen Serien gucken.
Ja, ich habe Obi-Wan mit ihm angefangen und selbst das haben wir nicht durchgezogen. Also
Obi-Wan war auch eigentlich, so hatte ich hier auch mal irgendwann besser geredet, als es ist. Obi-Wan war auch eigentlich nicht gut.
Ja, war eigentlich nicht gut. So, aber was richtig gut ist, ist meine Nummer 1.
Ja, dann sag mal deine Nummer 1.
Aber du darfst sagen, was meine Nummer 1 ist.
Deine Nummer 1, was könnte
ich. Ich weiß auch, was deine ist.
Ja, ich weiß. Ausschlussverfahren, ne? Na, wobei, ich habe noch eine Überraschung.
Aber nicht meine. Ich sag's jetzt einfach, es ist so hell.
Ja.
Mit Maler Emde.
Stimmt.
Als so Großstadt-Studi-Hochstaplerin, die alle betrügt, am meisten aber sich selbst und sich so, wie viel sind es, 8x25 Minuten auf Magenta TV durchs Leben wurschtelt. Und das ist, die ist so geil. Also Maler Emde spielt das mit einer so hinreißenden Verschmitztheit und so einer chaotischen Selbstzerstörungsliebe.
Du hast so einen wunderbaren Begriff für ihre Figur geprägt, als wir den Originalpodcast gemacht haben. Outfluencerin hast du sie genannt.
Ja, kann sein, was ich glaube gar nicht so sehr, ob's der Begriff von mir war, kann ich dir nicht sagen, aber ja, genau, also so, sie wäre gerne Influencerin, ist es aber, schafft es aber nicht. Und betrügt alle, betrügt selbst, wenn sie versucht, Leute zu daten, betrügt sie sich und andere die ganze Zeit und datet dann aber einen Cellisten namens, weiß nicht, wie er heißt, von Edin Hasanovic gespielt wird. Eine ganz tolle Love Story, die so ein bisschen mitläuft in dieser Groteske, in der so, sie ist so ein bisschen die Dummschwätzerin, weil sie muss immer zwanghaft das sagen, was stimmt, was die Wahrheit ist, es sei denn, es würde ihr weiterhelfen. Dann fängt sie an zu lügen. Also sie macht immer das Gegenteil von dem, was gut ist für sie und andere.
Also eine grandiose Loserin.
Eine grandiose Loserin von dem Jerks-Autor Johannes Bosse. Und das, ich habe die jetzt auch so ein bisschen an die Nummer 1 gesetzt, weil sie stellvertretend ist für diese ganzen Hochstapler-Serien, die wir in den letzten 12 Monaten
gesehen
haben.
Siehst du das? Siehst du O'Hell als Hochstapler?
Unbedingt. Sie macht ihrem Vater vor, dass sie Jurastudium zu Ende macht. Sie macht allen Leuten, sie macht diesem Edin Hasanovic-Typen macht sie vor, was sie, wer weiß, alles auf die Beine stellt. Und sie macht ihrer besten Freundin vor, dass sie auch eine Influencerin sein könnte und so weiter. Ja. Sie macht allen was vor.
Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Sie ist so ein bisschen so eine chronische Lügnerin.
Sie ist eine chronische Lügnerin, aber eben nur, sie lügt nur dann, wenn es der falsche Move ist. Sie sagt immer dann die Wahrheit, wenn auch das der falsche Move ist, so. Macht immer das Falsche. Und passt dadurch gut in diese Serienflut von Betrugsinszenierungen nach realen Vorbildern. Das ist, glaube ich, kein reales Vorbild. Aber wie The Dropout oder Inventing Anna oder We Crashed oder zuletzt King of Stonks aus Deutschland und Der Scheich, ganz frisch dazugekommen auf Paramount Plus. Alles Geschichten von HochstaplerInnen, die ergreifend sind, aber keiner hat eine so krasse Liebe zu ihrer Figur wie Maler Emde zu Helena, die sie heißt. Ja,
und keine andere der HochstaplerInnen-Serien ist auch so nah an der Sitcom
dran. Ja.
Ne? Es ist keine klassische Sitcom, es ist auch viel Drama drin, aber es ist alles so mit relativ leichter Hand erzählt.
Ja, es ist auf jeden Fall komödiantischer als alle anderen.
Das Komödiantische überwiegt, auch wenn viel traurige Lacher dabei sind. Hat mir auch gut gefallen, O'Hell, aber ich wusste,
ich konnte mir vorstellen,
dass du sie auch eins hast. Ja. Und Maler Emde ist natürlich auch immer jemand, der ein Format also fast immer besser macht.
Ja.
Ne?
Ja.
Super.
Ja.
Ja, die Nummer 1. Willst du sie anmoderieren? Oder?
Ich vermute mal, es ist Severance.
Ja. Ich kann jetzt auch nochmal auflösen, warum ich House of the Dragon haben wir gar nicht hier erwähnt. Und das liegt bei mir einfach daran, dass ich tatsächlich es bis heute nicht geschafft habe, über die zweite Folge hinauszukommen. Also ich als großer Game of Thrones Fan, und ich war ja gerade von der ersten Folge von House of Dragons sehr, sehr positiv angetan. Ich hatte mir dann auch die zweite noch angeschaut. Die fand ich auch noch gut, aber dann hat es mich ein bisschen weniger gekickt. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass es danach nicht mehr ganz so gut sein würde. Aber irgendwie lag es vielleicht auch daran, dass zeitgleich dann Herr der Ringe lief und ich konnte unmöglich zwei Fantasy-Serien durcheinander gucken. Deswegen habe ich es, shame on me, bis heute nicht zu Ende geguckt, aber ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Wochen nachholen. Das ist der Grund, warum es auf jeden Fall hier nicht stattfindet. Vielleicht hätte es auch nicht stattgefunden, wenn ich es gesehen hätte, aber ich hätte mir vorstellen können, dass es hier stattfindet. Deswegen ist es eine klare Nummer 1, Severance. Hatten wir auch schon vor relativ langer Zeit, lief nämlich am 18.02. bei Apple TV Plus. An, unsere einzige Nennung heute von Apple TV.
Ja, aber interessant, dabei machen die so brillante Serien. Ja,
aber sie machen nicht so viel.
Ich habe viel Deutsches dabei, du hast ein bisschen mehr Internationales auch dabei.
Also Severance, 9 Folgen, sehr unterschiedliche Länge, 41 bis 58 Minuten. Ja, eine Serie, die ich deswegen auf der 1 habe, weil man sie wahrscheinlich mit nichts vergleichen kann, was überhaupt bis jetzt im Serienbereich lief. Man könnte sagen, es ist eine Science-Fiction-Serie. Man könnte sagen, es ist ein groteskes Drama. Ich habe mal geschrieben, George Orwell meets The Office. Adam Scott spielt in dieser Serie den Abteilungsleiter eines Konzerns mit einer obskuren Personalpolitik. Das ist eine Serie, die mit Patricia Arquette, Christopher Walken, John Turturro hochkarätig besetzt ist. Und ja, es geht praktisch um eine Work-Life-Balance der anderen Art, denn die Mitarbeiter, die in diesem Konzern anfangen, müssen sich einem operativen Eingriff unterziehen, der dazu führt, dass sie zwei Persönlichkeiten haben. Eine Persönlichkeit, die am Arbeitsplatz lebt und nur diesen Arbeitsplatz kennt. Und wenn sie das Gebäude verlassen am Feierabend, sind sie eine Privatperson und wissen nur noch, dass sie da arbeiten in diesem Konzern, aber nicht mehr, was sie da tun. Und das ist eine Prämisse, die diese Serie am Anfang zu einem sehr obskuren, fast schon mysteriösen Drama über diese Leute da macht, auch teilweise so ein bisschen grimmiger Humor. Es ist so toll ausgestattet, es ist retrofuturistisch, hast du es, glaube ich, genannt. Man verbringt viel Zeit in langen Gängen, seltsamen Büros, man weiß auch gar nicht, was machen die da genau. Die Serie, ich weiß nicht, du hast ein paar Folgen gesehen und dann nicht weitergeguckt wahrscheinlich? Oder weil
schon einige gesehen, ich habe auch drüber geschrieben. Ich glaube, ich habe bestimmt 4 gesehen oder sowas. Und so, die sich gar nicht so substanziell unterscheiden, so aus meiner Erinnerung, aber tatsächlich so auf so einer horizontalen Ebene unglaublich fesselnd und
entwickelt
und überwältigend sind.
So. Absoluten Sog, nicht nur, weil diese ganzen Bilder und so kunstvoll sind und diese Welten, in die man da eintaucht, obwohl sie ja herkömmlich sind. Es geht um einen Typ, der in der Vorstadt alleine lebt, seine Frau ist gestorben und diese Arbeitsplätze, die sehen zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber es sind letztendlich auch Büros. Man denkt ja, was kann man denn da optisch rausholen? Und aber diese Serie von Ben Stiller übrigens gedreht, Regie, ganz großer Wurf, die schafft es tatsächlich, uns eine Welten da zu zeigen in diesem eigentlich oft gesehenen Alltag, die man so noch nie gesehen hat. Und das wird auch eine Geschichte erzählt, die man so noch nie gehört hat. Und im Laufe dieser Folgen, man kann dann auch wirklich dann, wenn du aufgehört hast zu gucken, wird es auch immer spannender und spannender. Es geht bis zu einem großen Finale, was wirklich atemberaubend ist mit einem Cliffhanger, weil die zweite Staffel kommt, glaube ich, 2023. Und es ist auch eine Serie, die ist auch für fast alle Preise nominiert gewesen. Ich glaube, den ganz großen Wurf hat sie noch nicht geholt. Es war immer Emmy, bei den Nominierten. Ich glaube, Emmys gewonnen, aber nicht in der Hauptkategorie.
Ich weiß es gerade nicht.
Aber Severance ist einfach für mich die Sensation des Jahres. Das faszinierendste Stück.
Ich habe das gespürt, dass du das machen wirst.
Was ich gesehen habe in diesem Jahr. Ne?
Also, Schöne Liste hast du dazu. Sehr, sehr, manchmal ein bisschen überraschende Liste, aber auch ein schöner Querschnitt, finde ich.
Ja, ich würde sagen, wir stellen unsere Liste auch nochmal in die Shownotes rein, oder?
Können wir gerne machen.
Ist das zu viel Spannung vorweggenommen? Weggenommen? Nein. Also ich habe dann immer wieder Zuschriften bekommen. Also
vielleicht kannst du die Shownotes ja ein bisschen später veröffentlichen.
Ja, oder vielleicht ein paar Tage später. Ja, genau. Wir werden wahrscheinlich, wir zeichnen ein bisschen hier kurz vor Weihnachten auf, aber ich werde die Sendung dann so, vielleicht 26. oder so hochladen, 26., 27., Und deswegen würde ich sagen, kommt gut ins neue Jahr. Oder wenn ihr das etwas später hören.
Ganz kurz, ich möchte mich nochmal bei Jan-Georg Schütte dafür entschuldigen, dass ich das Begräbnis mich nicht reingenommen habe zum Beispiel. Ich möchte mich bei Sky dafür entschuldigen, dass Joe vs. Carol nicht dabei ist. Oder bei Sky, dass Oliver Assayas neue Interpretation von Irma Webb nicht dabei ist.
Irma Webb habe ich übrigens, nachdem du darüber als Screenshot gesprochen hast, auch mal reingeguckt. Fand ich auch total toll.
Ja.
Und aber auch aus Zeitgründen nicht über die erste Folge bis jetzt
rausgekommen.
Aber auch eine ganz, ganz tolle empfehlenswerte Serie.
Ja, tolle. Oliver Polak hat tolle Sachen gemacht dieses Jahr im Talk-Format. Also es gibt wirklich tolle Sachen, die in so einer Zehnerliste natürlich rausfallen. Deswegen ist sie ein bisschen willkürlich, aber so ist es halt, wenn man sich entscheidet.
Ich habe auch keinen Tatort heute gehabt, obwohl es da auch ein paar gute gab. Aber das habe ich ja schon im laufenden Jahr.
Hast du zu Genüge?
Habe ich ja zur Genüge zum Besten gegeben. Insofern treffen wir uns zu unserer ersten regulären Folge des neuen Jahres ich hoffe, es ist kein schlechtes Omen. Freitag der 13. Januar.
Das macht mir
Könnt ihr aus. Uns, haben wir keine Angst vor.
Nee, ich habe da keine Angst vor. Ich wünsche euch auch alles Gute. Genießt die Tage, die jetzt auf euch zukommen. Versucht alle mit uns zusammen das Beste zu hoffen, dass das nächste gar nicht dieselbe Vollkatastrophe ist wie dieses. Ich bin ein bisschen pessimistisch.
Ja, okay. Gehabt euch wohl. Alles Gute für euch. Ein frohes neues Jahr 2023 und bis zum 13. Januar.
Ja. Liebe Love, noch eine noch. Tschüss.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.